Ich habe persönlich in all den Jahren, wo ich an dem Thema arbeite, noch nie eine Führungskraft getroffen, die mir gesagt hat, ach Marco, heute stehe ich mal auf und führe schlecht. Sondern die wollen alle einen guten Job machen. Ja, das Problem ist aber Selbstbild und Fremdbild. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht, wo wir Führungskräfte gefragt haben, sehr plakativ, ob sie sich für eine gute Führungskraft halten. Fast alle der befragten Führungskräfte haben uns gesagt, ja, ich bin eine gute Führungskraft.
Aber Kratzkopf, da passen natürlich... Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Ich bekomme das hier bei Good Work jedes Mal mit, was Unternehmen sich einfallen lassen, um attraktiv zu sein für ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, welche Benefits sie anbieten. Und ich sag mal so, das ist kein triviales Unterfangen. Da habe ich eine Idee für euch. Das könnte vielleicht für beide Seiten spannend sein, sowohl für die Arbeitgeberseite als auch natürlich für die Mitarbeitenden. Das ist unser heutiger Werbepartner, nämlich Jobrad. Jobrad kennen vielleicht die meisten von euch schon. Ich nehme euch mal ein bisschen mit und erzähle euch was, wie Jobrad funktioniert. Vor allen Dingen Achtung aus der Perspektive der Arbeitgeberseite, denn es ist tatsächlich für beide Seiten spannend und gleichermaßen auch einfach. Es gibt mittlerweile schon mehr als 100.000 Unternehmenskunden und jetzt könnte man ja denken, ah, das sind wahrscheinlich nur große Konzerne, die da einen Vertrag haben mit Jobrad. Das stimmt nicht. Da ist der Friseurladen dabei, da sind Einzelhändler, Behörden, der Mittelstand. Also das zieht sich durch die gesamte Arbeitswelt, denn Jobrad ist nichts anderes als ein Fahrradleasing und das ist für ArbeitgeberInnen genauso einfach und easy umsetzbar wie für denjenigen, der es dann am Ende nutzt. Ganz einfach ausgedrückt, der Arbeitgeber liest für den Beschäftigten das Jobrad und die monatlichen Raten werden dann automatisch vom Gehalt des Beschäftigten einbehalten. Und jetzt kommt der Clou. Auf die Art und Weise kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bis zu 40% sparen am Fahrradpreis. Also es lohnt sich wirklich und das Interessante ist, es ist kostenneutral für den Arbeitgeber und Jobrad macht eine ganze Menge, dass auch die gesamte Verwaltung, Administration denkbar einfach und digital gelöst wird. Was passiert am Ende? Man ist natürlich motivierter und nebenbei natürlich auch noch ein bisschen gesünder. Rundrum also eine tolle Option. Wenn ihr jetzt also denkt, das wäre genau das Richtige für euer Unternehmen, was ihr euren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen anbieten wollt, dann ladet euch doch mal ganz schnell das White Paper runter. Das findet ihr unter jobrad.org/hr. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort ist alles nochmal prima zusammengefasst. Und wer weiß, vielleicht fahren eure Mitarbeiter, eure Mitarbeiterinnen schon bald mit dem eigenen Jobrad quer durchs Land.
Weiter geht's mit der Folge Good Work.
Passt was nicht, oder?
So, und dann haben wir dagegen gestellt die Zahl von 70% der Arbeitnehmenden ohne Führungskraft, die uns gesagt haben, sie hatten in ihrer beruflichen Laufbahn schon mal eine schlechte Führungskraft. Also das passt nicht, ja, übereinander. Und dementsprechend gibt der Index eigentlich nichts anderes wieder als den Grad. Der Grad der emotionalen Bindung ist ein Indikator dafür, wie Führung am Arbeitsplatz erlebt wird. Und damit lässt es eine Aussagekraft zu, wie es um die Qualität der Führung in Deutschland bestellt ist.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk. Und über die Kultur reden wir heute sehr dezidiert, ein bisschen vielleicht zahlenlastiger, als wir sonst üblicherweise tun. Zumindest haben wir ganz viel Zahlengepäck im Hintergrund. Doch es geht nicht um die Zahl, es geht um eine Studie, die ihr alle kennt. Also diejenigen, die heute bei Good Work eingeschaltet haben, gerade die Folge hören, sind bestimmt schon mal an dieser Studie vorbeigekommen. Es ist nämlich der Engagement Index und zwar von Gallup. Ich würde mal sagen, in meiner Beobachtung ist es eine der am häufigsten zitierten Studien, zumindest, ihr wisst schon, im digitalen Wohnzimmer LinkedIn. Da wird es hoch und runter kolportiert dieser Tage auch wieder. Es gab ein kleines Update aus internationalem Kontext. Das kann uns aber der Mensch am besten verraten, der mit als Begründer oder Gründungsvater der Studie gilt. Den haben wir nämlich heute hier. Marco Nink ist zu Gast und Marco ist Director of Research and Analytics bei Gallup. Und ich würde mal sagen, es gibt wahrscheinlich niemand, der sich besser mit dieser Thematik auskennt. Und wir werden nicht nur über Ergebnisse und Befunde sprechen und darüber, was sie vor allen Dingen bedeuten. Das ist ja immer das Spannende oder der spannende Teil daran, sondern ich würde, glaube ich, auch mit ihm gerne mal besprechen wollen, Mal sehen, wo es uns hintreibt, wie es überhaupt zu der Studie kam. Die gibt es ja schon eine ganze Weile. Aber jetzt sage ich erstmal, ich mache die Tür auf zu unserem Audiosalon und sage Hallo, lieber Marco, schön, dass du hier bei Good Work bist.
Hallo Jule, ich freue mich, bei dir sein zu dürfen.
Und bei Zahlen hat es bei dir schon so ein bisschen gerattert oder würdest du sagen, dein Tag ist mehr von Zahlen oder mehr von Buchstaben geprägt, lieber Marco?
Ach, das ist ein Mix aus beidem, aber kein Tag startet ohne Espresso.
Ah, guck mal, du hast Good Work gehört, deswegen, ich lass dich nicht aus der Pflicht, nämlich, wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Das ist ja unsere Einstiegsfrage hier immer.
Ach, wie fast an jedem Tag wirklich, kein Tag beginnt bei mir ohne Espresso. Dann habe ich ein bisschen Care-Arbeit hinter mir, Frühstück gemacht für die Familie. Dann war ich, und das konnte ich heute gut einrichten, war ich ein bisschen laufen, habe die Zeitung noch gelesen. Dann habe ich mich um die E-Mails gekümmert, geguckt, was so ansteht. Am heutigen Tag mich auf den Austausch mit dir gefreut und jetzt bin ich hier.
Stichwort Espresso, ich bin ja auch ein Kaffee-Junkie. Jetzt so richtig so ein Siebträger oder bist du Abteilung Vollautomat oder irgendwie so ein Kapsel, Team Kapsel? Wo bewegst du dich kaffeetechnisch?
Wir sind Team Vollautomat.
Ja,
und wollen den auch nicht mehr missen.
Nee, wir haben einen Vollautomat, Achtung, seit 22 Jahren das gleiche Stück. Ich glaube, das gibt's nie mehr. Ich habe hier neulich mal gezählt, das war eine unfassbare Zahl, wie viele Bezüge, also wie viele Kaffees da schon durchgelaufen sind.
Ja.
Und ich muss sagen, ich finde ja so Siebträger schon schöner. Und ich habe der Kaffeemaschine gesagt, wenn du kaputt gehst, kommt ein Siebträger. Seitdem hängt die sich richtig rein. Also.
Die will nicht ausgetauscht werden.
Nein, die will nicht aus. Und mein Mann will es auch nicht. Also gut. Aber lassen wir mal den Kaffee Kaffee sein. Den ollen Kaffee kommen wir vielleicht auch mal mit Dingen, die schon ein bisschen weiter zurückliegen. Und zwar haben wir beide ja, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, es gibt immer sowas wie ein Mini-Vorgespräch, aber keine Sorge, da wird euch nichts Wesentliches vorenthalten, um so ein bisschen sich auch mal vorher abzuklopfen. Und da haben wir was festgestellt, nämlich, dass wir beide fast parallele Laufbahn haben, zumindest das gleiche Studium. Du hast in Mainz studiert, erzähl mal, Publizistik.
Ja, ich habe in Mainz studiert am Institut für Publizistik, damals gegründet von Elisabeth Nölle-Neumann, die auch das Allensbach-Institut am Bodensee gegründet hat. Und sie hat, und da schließt sich der Bogen zu Gallup, ja das Handwerkszeug der Markt- und Meinungsforschung von unserem Firmengründer George Gallup mitgebracht aus den USA nach Deutschland. Und ich wollte ursprünglich eigentlich mal Journalist werden. Ich wollte zum Hörfunk gehen.
Na siehst du, guck mal, wo du bist.
Bin dann in der Empirie hängen geblieben und die hat mich einfach auch nicht mehr losgelassen. Und es gab damals einen regen Austausch zwischen der Universität in Mainz und Gallup. Damals war das Deutschlandbüro noch in Wiesbaden. Also wer die Region kennt zwischen Mainz und Wiesbaden, trennt eigentlich nur die Brücke. Und da gab es einen regen Austausch.
Und ein ganz großer Wall an Mindset. Also das ist feines Land, je nachdem, wo man wohnt.
Ganz unterschiedlich,
richtig. So wie Köln-Düsseldorf.
Genau, so könnte man es beschreiben. Und ich habe dann schon während des Studiums bei Gallup als studentische Aushilfskraft angefangen und habe so die unterschiedlichsten Bereiche auch kennengelernt. Und das hat mich irgendwie fasziniert und nicht mehr losgelassen. Und so bin ich dann direkt nach dem Studium bei Gallup Vollzeit eingestiegen.
Und also ich muss ja jetzt nochmal einhaken, weil wie gesagt, bei mir war das ja wirklich nahezu spiegelidentisch gleich. Wie war das bei dir, dass du, was war so der Auslöser, dass du sagst, ach, Journalismus, muss nicht sein. Ich gehe lieber in die Empirie, weil das ist ja für Außenstehende erstmal nicht so unbedingt artverwandt. Weiß nicht, wie dir es geht. Also wenn ich sage, ich habe Publizistik studiert, kennen jetzt auch nicht viele. Und wenn ich sage, Kommunikationswissenschaften, ja, was hat das mit Empirie zu tun? Was war bei dir so der Punkt, wo du sagtest, das ist spannend, da bleibe ich dran und lass mal die Journalismus sein?
Also was mich fasziniert hat, ist, wie man aus einer kleinen Stichprobe, relativ kleinen Stichprobe muss man ja sagen, wie man das Ohr am Puls der Zeit haben kann, was man da rauslesen kann, wie man die Dinge auch interpretieren kann. Und ganz so weit liegen die Dinge ja auch nicht auseinander. Also wenn ich mir heute Daten anschaue, dann werden die ja in der Regel auch kommentiert. Nicht nur, was sieht man in den Daten, sondern was kann das auch bedeuten? Was lässt sich daraus ableiten? Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und das hat mich einfach auch nicht mehr losgelassen, als ich dann auch damals zum ersten Mal von George Gallup auch gehört habe, der ja auch die Meinungsforschung revolutioniert hat. Sein großer Coup war ja die US-Präsidentschaftswahl von 1936. Damit wurde er auch berühmt, als er korrekt vorhergesagt hat, wer der neue Präsident werden wird. Das ist Roosevelt damals geworden gegen Lyndon. Und das, obwohl er nur eine relativ kleine Anzahl an Menschen befragt hat, aber er hat im Vergleich zu seinem großen Wettbewerber, das war ein bekanntes Magazin, die haben sich auf die Rücksendung von Postkarten verlassen, wer denn der zukünftige Präsident werden könnte. Und da war ein Bias drin und es war kein repräsentatives Abbild. Und Gallup hat eine Zufallsstichprobe gezogen und hat dann richtig vorhergesagt, wer denn der neue Präsident wird. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend.
Ja, das ist super spannend. Und vor allen Dingen, wenn man heute sehen, also Meinungsforschung und vor allen Dingen gerade die Wahlforschung, das ist ja eine ganz eigene Zunft, könnte man ja schon fast allein, also was heißt fast, da könnte man mehrere Folgen drüber machen, wollen wir uns nicht näher mit beschäftigen. Ich habe da immer mit großer Ehrfurcht hingeguckt. Aber vielleicht packen wir mal wirklich jetzt, nehmen wir mal die Gunst der Stunde, dass wir dich hier haben und klären mal so ein paar Dinge auf, die man vielleicht auch wissen muss rund um die Studie oder auch vielleicht einfach um das Thema Markt- und Meinungsforschung. Also es fängt ja schon mal an mit der Zufallsstichprobe. Also ohne dich jetzt ins Pro-Seminar hier verpflichten zu wollen, aber nichts ist ja so zuverlässig wie der Zufall. Also vielleicht erklärst du mal, warum 2000 Menschen ausreichen, um die Verfasstheit der Bundesrepublik irgendwie wiederzugeben. Weil das ist ja nicht für alle so eingängig. Viele denken ja, es müssten, je mehr Menschen wir befragen, umso genauer sein. Das stimmt ja überhaupt nicht.
Ja, also die Stichprobe von 1000 bis 2000 Personen reicht in der Regel aus, um eine relativ gute Aussage machen zu können, wie werden bestimmte Dinge wahrgenommen oder wie ticken die Deutschen im Hinblick auf bestimmte Fragestellungen. Und wenn du auf unsere Studie dich beziehst, wir führen die nach dem Goldstandard in der Meinungsforschung durch. Wir ziehen zunächst einmal eine Zufallsstichprobe aus Telefonnummern. Die werden zufällig generiert. Und aus diesem generierten Pool werden dann zufällig Personen angerufen. Und wenn dann jemand abnimmt, wir machen das über Mobiltelefon, genauso wie über den Festnetzanschluss. Wir haben die Mobilfunkstichprobe in den letzten Jahren mehr und mehr aufgestockt, weil natürlich durch die Mobilität und die Verbreitung des Mobiltelefons kann man da die Leute sehr, sehr gut erreichen. Und in Mehrpersonenhaushalten wählen wir dann die Befragten nach einem weiteren Zufall aus. Wir fragen dann, wer im Haushalt ist 18 Jahre und älter und abhängig beschäftigt. Vereinfacht dargestellt, da hängen eine Reihe von Fragen für die Selektion dahinter. Und dann lassen wir uns die Person geben, die als nächstes Geburtstag hat im Haushalt.
Nicht Last Birthday, sondern Next Birthday.
Nein, wir machen Next Birthday-Verfahren an dieser Stelle. Und damit haben wir eine Zufallsauswahl an den Personen, die wir befragen wollen. Die Studie fokussiert sich auf abhängig Beschäftigte, also Arbeitnehmende. Selbstständige fallen raus bei dieser Stelle oder mithelfende Verwandte in Familienbetrieben, die fallen im Prinzip auch raus aus der Stichprobe.
Und vielleicht, also Good Work hat ja auch immer so ein Stück weit den Anspruch, hier auch wirklich Inhalte, Wissensinhalte zu vermitteln. Warum ist es mit diesem Zufall so wichtig? Denn ich finde, das kommt oder es wird so selten erklärt und es ist so wichtig und es wird ja auch so viel Quatsch gemacht mit zitierten Studien, die das Papier nicht wert sind. Deswegen vielleicht hier einmal so zum Verstehen, zum Nachvollziehen, warum ist diese Zufallsstichprobe so wichtig für die Aussagekraft? Warum ist es nicht, macht es einen großen Unterschied, ob ich eben genauso vorgehe, wie ihr das tut oder ob ich nicht einfach irgendwelche 1000 Menschen befrage?
Ja. Also durch die Zufallsstichprobe stellst du sicher, dass jeder die Möglichkeit hat, befragt zu werden und nicht nur einen gewissen Ausschnitt. Also wenn du zum Beispiel eine Online-Befragung durchführst, dann erwischst du in der Regel entweder nur die Personen, die sich irgendwo registriert haben, weil sie in einem Online-Panel drin sind. Da können bestimmte Interessen dahinter stellen, eine Incentivierung für die Teilnahme an dem Interview. Und bestimmte Personen erreiche ich nicht. Also jemand, der nicht online unterwegs ist, hat keine Möglichkeit, in die Stichprobe zu kommen. Das ist bei der Zufallsstichprobe, wie wir sie in unserer Studie machen, eben gegeben. Jeder Haushalt, jede Telefonnummer, jeder Befragte, der dahinter steckt, hat die Möglichkeit, rein theoretisch befragt zu werden. Und der Zufall entscheidet darüber, wer befragt wird. Es ist auch nicht so, dass wir eine Telefonnummer nur einmal anrufen und dann die nächste abgreifen, sondern wir telefonieren, jede Telefonnummer bekommt mindestens 7 Kontaktversuche zu unterschiedlichen Tageszeiten und auch Wochenzeiten, weil genau diese zufällig ausgewählte Person wollen wir befragen. Erst wenn das nicht gegeben ist und keiner rangeht innerhalb dieser 7 Kontaktversuche, wird die nächste Nummer berücksichtigt.
Also ich reite da wirklich ein bisschen drauf rum. Es gibt ja diesen blöden Spruch, oder vielleicht ist er auch nicht blöd. Ich finde ihn ehrlich gesagt ziemlich blöd. Glaube nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Ja, da denke ich immer, naja gut, also ganz ehrlich, die wenigsten Menschen kommen überhaupt in die Situation, dass sie eine Statistik erstellen. Ich würde dann immer das eher zitieren im Sinne von, zitiere nur die Statistiken, die du auch wirklich verstanden hast. Schon anspruchsvoll genug, oder?
Da ist was dran. Also handwerklich gut gemachte Studien werden auch zunehmend rarer, weil das natürlich auch eine Frage von finanziellen Ressourcen ist, Studie auch durchführen zu können.
Na gut, dann gehen wir jetzt mal rein in die Studie. Also die gibt es ja schon eine ganze Weile. Seit wann gibt es den Engagement Index jetzt ganz genau?
Also wir führen den Engagement Index in Deutschland jährlich durch und wir haben damit begonnen im Jahre 2001. Mhm. Und unsere Zielsetzung für die Studie war, und sie war auch niemals als Langzeitstudie angelegt, sondern als ich damals zu Gallup gekommen bin, so in den Endzügen vom Studium, hat man gesagt, komm, wir haben ein schönes Projekt für dich, schau doch mal, wie es um die emotionale Bindung von Arbeitnehmenden in Deutschland bestellt ist. Und das ist das Kernstück jeder Studie, die wir durchführen. Es kommen aber auch andere arbeitsplatzrelevante Themen in dieser Studie vor. Also wir haben Fragen, die stellen wir wirklich jedes Jahr. Dann gibt es Fragen, die stellen wir in regelmäßigen Abständen. Und dann gibt es Fragen, die stellen wir, um immer neue Themen auch abdecken zu können, von Zeit zu Zeit mal, oder sie werden einmal gestellt und dann vorläufig nie wieder. Also das ist im Prinzip ein bunter Strauß an Themen, der berücksichtigt wird, und nur ein kleiner Teil schafft es dann tatsächlich auch in die Veröffentlichung.
Und also jetzt stelle ich mir nochmal, ich versuche mich nochmal so rück zu besinnen, ja, ich war ja zu der Zeit auch mittendrin in der Marktforschung, und emotionale Bindung an den Arbeitgeber, war das da schon the hot shit, um das mal so ein bisschen salopp auszudrücken? Wart ihr da sehr vorne dran, euch mit solchen Themen überhaupt zu beschäftigen? Also ich würde jetzt mal sagen, in meiner Erinnerung war das jetzt nicht ein Riesenthema. Oder wie würdest du das
auch
so?
Nein, das war ein Thema, was zu diesem Zeitpunkt aufkam. Und Gallup war da sicherlich auch Vorreiter. Wir haben uns selbst mal den Spiegel vorgehalten. So ist auch der Ansatz entstanden. In den Mitte der 90er Jahre führten wir eine Befragung durch unter den größten Unternehmen weltweit, um mal in Erfahrung zu bringen, was die Unternehmen denn tun, um positiven Kulturwandel in ihrer Organisation umzusetzen. Das war der Ausgangspunkt. Und Gallup hat eine sehr lange Tradition zu diesem Zeitpunkt schon gehabt, auch zu dem Thema Mitarbeiterbefragungen. Was wir aber feststellen mussten, ist, dass wir immer wieder gemessen haben und es hat sich an den Ergebnissen nichts getan. Also vom Messen, vom Wiegen alleine wird die Kuh ja nicht schwerer, sondern muss was tun. Und das haben die Unternehmen auch getan, aber offensichtlich gab es da Herausforderungen. Und in dieser Befragung, die wir durchgeführt haben, haben 80% der Befragten uns gesagt, ja, wir führen für die Kulturveränderung Mitarbeiterbefragungen durch. Im Schnitt haben wir 150 Fragen, die wir stellen. Und das machen wir alle 2 Jahre. Und dann kam das Ergebnis, was uns zum Umdenken bewegt hat, nämlich 60% derjenigen, die gesagt haben, wir führen eine Mitarbeiterbefragung durch, die haben uns gesagt, wir sind im Anschluss an die Befragung schlechter dran, als wir es zuvor waren. Aha. Und da haben wir nochmal reingehört. Und die Gründe dafür lagen dahingehend, dass Mitarbeiter gebeten wurden, ihre Meinung zu allen denkbaren Themen abzugeben, von der Qualität des Essens in der Kantine bis hin zur Beurteilung des Top-Managements. Doch nur selten wurden die Ergebnisse auch genutzt, um daraus Interventionen zur Verbesserung der Ausgangslage abzuleiten.
Also hat man mit der Studie vielleicht dann auch gerade erst, wie ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, fast sowas wie eine künstliche Awareness für die Probleme im Unternehmen geschaffen? Also ich meine, das kann ja auch ein Ergebnis sein oder ein Resultat sein.
Also diese Anfangsstudie, aus dem dann unsere Studie entstanden ist, war mehr so ein Augenöffner. Ja, man hat eben festgestellt, wir erzeugen in der Belegschaft durch die Befragungen, die wir durchführen, mehr Frustration, als dass es Nutzen bringt. Und ich erinnere mich noch so, als ich angefangen habe, ganz am Anfang, da hatten wir einen Kunden und die haben nach der Zufriedenheit mit der Parkplatzsituation gefragt. Wohlwissend, dass es keine Option gab, weitere Parkplätze hinzuzunehmen oder zu bauen. Und das waren diese Aspekte. Und das hat uns dann zum Nachdenken angeregt. Und wir haben uns wirklich die Frage gestellt, auf welche Aspekte am Arbeitsplatz kommt es denn an, die wirklich wichtig sind? Und die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, ist, welche Aspekte kann ich denn auch bearbeiten, um dann Verbesserungen zu erzeugen? Und der dritte Aspekt war, wenn ich etwas verbessere als Unternehmen, dann muss ich am Ende des Tages auch was davon haben. Und wir haben uns dann hunderte von Fragen angeschaut, die wir mit Unternehmen durchgeführt haben. Die haben uns betriebswirtschaftliche Kennzahlen gegeben, runtergedröselt auf die Arbeitsgruppenebene. Und wir haben dann mal angeschaut, gibt es bestimmte Fragen, die von, ich vereinfache es mal, von produktiven Teams anders beantwortet werden als von Teams, die eher als unproduktiv galten. Und so sind wir durch diese Aspekte durchgegangen und mussten feststellen, es gibt tatsächlich Fragen, wo das Antwortverhalten von produktiven Teams völlig anders ausfällt.
Strukturell anders ist.
Mhm. Und das haben wir uns dann angeschaut. Und diese Fragen haben wir dann nochmal dahingehend überprüft. Lässt sich mit diesen Fragen denn ein Dialog stimulieren? Also können Führungskräfte beispielsweise mit ihren Mitarbeitenden daran auch arbeiten? Oder liegt das außerhalb ihres Einflussbereiches? Und so sind wir zu den Fragen gekommen, mit denen wir heute das Thema emotionale Mitarbeiterbindung, wir verwenden auch die Begrifflichkeit Employee Engagement, messen. Und das ist, um das vielleicht mal nochmal hier zu erwähnen, wir fragen die Befragten nicht danach, wie sie sich fühlen, ob sie sich emotional an ihr Unternehmen gebunden fühlen oder gering gebunden fühlen oder nicht gebunden fühlen, sondern wir haben einen Index entwickelt. Und dieser Index besteht aus 12 Fragen, die wir nutzen, und basierend auf dem Antwortverhalten über diese 12 Fragen kategorisieren wir dann die Beschäftigten in eine von 3 Gruppen ein.
So, Punkt. Ganz, ganz wichtig, weil ich sehe es so oft, wir kommen ja alle auch immer mal wieder in den Genuss, befragt zu werden, dass Menschen glauben, wenn sie etwas wissen wollen, dann müssen sie nur einfach genau das fragen. Ja, das wissen wir jetzt als, ich sage jetzt mal, vereinnahme dich da mal ein bisschen oder andersrum, assoziiere mich mal da noch ein bisschen in meine alte berufliche Heimat. Das ist natürlich totaler Käse. Also ich kann natürlich fragen, ich kriege auch eine Antwort, nur was fange ich damit an? Bevor wir uns den Index genau anschauen, Habt ihr auch, also fand es schon mal sehr spannend, wie ihr das so hergeleitet habt, die Fragen, inwieweit waren da auch sowas wie, also ich meine, es ging ja um Emotionen, schon ein neues Feld vielleicht auch, das in den Kontext mal zu bearbeiten, inwieweit seid ihr da auch in die Diskussion gegangen mit Psychologen, mit Wissenschaftlern, die wie Neurowissenschaftler etc. pp., um auch zu verstehen, wie wirken denn diese unterschiedlichen Emotionen oder seid ihr wirklich anhand der empirischen Ergebnisse vorgegangen?
Es war schon ein größeres Forschungsvorhaben, das muss man sagen. Also das hast du nicht in einer Woche oder in zwei Wochen
das denke ich
gemacht,
mir,
ja. Sondern wir haben ja auch fast 1 Million Beschäftigte stehen da hinten in dieser Ausgangs, um das zu selektieren, diese 12 Fragen. Und natürlich hatten wir Themen dabei wie das Gehalt. Natürlich hatten wir Themen dabei wie das Thema Urlaub. Natürlich hatten wir Themen dabei wie Sozialleistungen. Wir mussten aber feststellen, dass das Hygienefaktoren sind und die weniger Einfluss auf Verhalten haben als diese emotionalen Aspekte, die bestimmte Dinge stimulieren. Und wir haben vieles in der Praxis auch getestet. Wir haben im Vorfeld Fokusgruppen durchgeführt. Wir haben Faktorenanalysen durchgeführt, Regressionsanalysen, Studien zur Übereinstimmungsvalidität. Also könntest du noch weitere Podcasts machen. Aber es ist sehr, sehr...
Für die Nerds unter uns. Machen wir dann mal.
Im Prinzip wurde all das gemacht, was du machen musst, wenn du was Solides haben möchtest. Und wenn wir über Emotionen sprechen, dann werden die in erster Linie durch Erlebnisse am Arbeitsplatz stimuliert. Ich komme ja auch aus der Kundenforschung und da gibt es den schönen Satz Feelings Affects. Und genau so ist es im Prinzip auch auf den Arbeitsplatz übertragbar. Und das sind, wenn man sich diese 12 Aspekte anschaut, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, so simpel kann das sein. Also vielleicht nur mal, um dir 2, 3 Beispiele zu nennen.
Ich wollte gerade sagen, so 2, 3 Beispiele, wenn ich
was in diesem Index abgefragt wird. Also wir fragen beispielsweise die Erwartungsklarheit ab. Inwieweit sind denn Aufgaben, Prioritäten und Verantwortlichkeiten auch klar? Wir fragen ab, ob die Befragten am Arbeitsplatz die Ressourcen haben, die effektives und effizientes Arbeiten ermöglichen. Wir fragen ab, ob die Beschäftigten jeden Tag das tun können, was sie am besten können. Wir fragen ab, ob man regelmäßig Lob und Anerkennung bekommt, ob sich Beschäftigte eingebunden fühlen. Also all diese Themen, die damit zu tun haben, wird das Individuum am Arbeitsplatz auch gesehen.
Was war so eure Anfangshypothese, was ihr mit dem Index wirklich gut messen könnt? Die Verbundenheit, glaube ich, der Engagement, also wie engagiert, wie verbunden bin ich mit dem Unternehmen? Oder was war so der Kern, die Kernhypothese, die dem zugrunde lag?
Also die Kernhypothese dahinter ist, wenn emotionale Mitarbeiterbindung vorhanden ist oder nicht vorhanden ist, geht das auf die Erlebnisse im Arbeitsumfeld zurück. Und das Arbeitsumfeld wird in erster Linie durch die direkte Führungskraft geprägt. Also der Dreh- und Angelpunkt für emotionale Bindung ist das Erleben von Führung. Und das ist die Ausgangs- und dementsprechend geht es mehr, die emotionale Bindung ist das Outcome, aber es geht um die Qualität der erlebten Führung. Und wenn ich zum Beispiel, in Deutschland sehen wir immer wieder das Thema Lob und Anerkennung. Feedback an sich ist eine Herausforderung. Wir wissen, dass das der wichtigste Turbo ist für Motivation. Lob und Anerkennung für gute Arbeit, Rückmeldung zur Arbeitsleistung. Das gibt auch Bestätigung, man ist auf dem richtigen Weg und man weiß, dass man es richtig gemacht hat. Aber in Deutschland beispielsweise agieren wir sehr häufig nach dem Motto nicht geschimpftes Lob genug. Und das sind ja, wenn du darüber nachdenkst, alles Themen, über die man sich auch, an denen man arbeiten kann, wenn man sich darüber bewusst ist. Und
das hat man ja in der Hand. Also, genau.
Richtig, oft ist es aber auch so, und da möchte ich mal eine Lanze für die Führungskräfte brechen, weil oft gibt es da ja auch Schelte. Ich habe persönlich in all den Jahren, wo ich an dem Thema arbeite, noch nie eine Führungskraft getroffen, die mir gesagt hat, ach Marco, heute stehe ich mal auf und führe schlecht. Sondern ja, die wollen alle einen guten Job machen. Ja, das Problem ist aber, Selbstbild und Fremdbild. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht, wo wir Führungskräfte gefragt haben, sehr plakativ, ob sie sich für eine gute Führungskraft halten. Fast alle der befragten Führungskräfte haben uns gesagt, ja, ich bin eine gute Führungskraft.
Aber Kratzkopf, da passen natürlich, das passt was nicht, oder?
So, und dann haben wir dagegen gestellt die Zahl von 70% der Arbeitnehmenden ohne Führungskraft, die uns gesagt haben, sie hatten in ihrer beruflichen Laufbahn schon mal eine schlechte Führungskraft. Also das passt nicht, ja, übereinander. Und dementsprechend gibt der Index eigentlich nichts anderes wieder als den Grad. Der Grad der emotionalen Bindung ist ein Indikator dafür, wie Führung am Arbeitsplatz erlebt wird. Und damit lässt es eine Aussagekraft zu, wie es um die Qualität der Führung in Deutschland bestellt ist.
Ja, hochspannend. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das gerade, weil diese Studie so zentral ist und weil sie so prominent zitiert wird und ich glaube von so wenigen wirklich genau diese Zusammenhänge verstanden werden. Das war mir sozusagen ein wichtiges Anliegen hier mal. Danke, ja, dass du das mit uns mal aufgeräumt hast.
Jetzt wenn, haben ich wir noch da, eine Sache, ja, bitte? Wenn ich noch eine Sache gerne ergänzen darf, weil ich werde ganz oft, liest man ja auch, es hat mit der Arbeitsmoral zu tun. Und was wir messen, da geht es weniger um die Arbeitsmoral, sondern vielmehr um die Frage, wie eben Führung erlebt wird. Wenn wir uns die Arbeitsmoral in Deutschland anschauen, dann sehen wir in unseren Daten, dass die Mehrheit der Beschäftigten ihre Arbeitsinhalte auch mag und uns auch sagt, zumindest 8 von 10 der Arbeitnehmenden sagen, dass ihre derzeitige Tätigkeit für sie die ideale ist. Wir haben in der Vergangenheit immer mal auch so Fragen gestellt, würden sie ihren Job an den Nagel hängen, wenn sie so viel Geld erben würden, dass sie eigentlich nicht mehr arbeiten müssten, also ein finanziell sorgenfreies Leben führen könnten. Und da haben uns im Zeitverlauf immer zwischen 75% und 80% der Befragten gesagt, sie würden ihren Job nicht an den Nagel hängen. Was ja auch dafür spricht, dass Arbeit einen hohen Stellenwert hat. Oder so Themen, freuen sie sich auf den Feierabend oder eher auf den Arbeitstag. Und die Mehrheit freut sich auf den Arbeitstag und nicht am Anfang des Tages auf den Feierabend. Also es hat wirklich weniger damit zu tun oder ist eine Schelte Richtung Arbeitnehmende, dass es mit der Arbeitsmoral nicht stimmt, sondern es ist eher ein Indikator, wie läuft es am Arbeitsplatz. Und da können Führungskräfte und Unternehmen einfach viel tun. Da gibt es viel Luft nach oben, wie man den Arbeitsplatz besser machen kann.
Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam so Richtung Ergebnisse auf. Was kommt denn raus? Und ein paar Zahlen sind ja auch, werden ja auch publiziert von euch und immer wieder kommentiert auch. Und fangen wir vielleicht mal mit dem Index selbst an. Der ist zum ersten Mal einstellig, habe ich gelesen. Sortier das mal bitte für uns ein. Also was heißt das, der ist einstellig und wo kommen wir denn her? Und wie besorgniserregend ist das? Aber fangen wir erst mal an, wo kommen wir denn her? Und dann gehen wir danach die nächsten Schrittchen.
Also wenn man sich die Zeitreihe mal zurück anschaut bis ins Jahr 2001 und ich hatte es ja gesagt, wir führen den Index jedes Jahr durch und wenn man sich dann die Ergebnisse für das Jahr 2024, was eben die letzte Befragung ist, zum Vergleich zum Vorjahr anschaut, da habe ich mir erstmal die Augen gerieben. Das ist wirklich erdrutschartig eingebrochen. So, es waren noch nie so wenige Beschäftigte mit Hand, Herz und Verstand bei der Arbeit, eben als Ergebnis aus guter Führung, wie in diesem Jahr. Und die Gruppe derer, die eben diese hohe emotionale Bindung aufweist, die lag zum ersten Mal einstellig, nämlich bei 9%, was einem Minus von 5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr darstellt.
Also von 14
auf 9.
Da siehst
du schon, von 14 auf 9% abgerutscht. Das ist erdrutschartig. Wenn man sich so die Trendreihe mal anschaut, hast du immer mal Veränderungen von 1-2 Prozentpunkten gehabt. Aber es hat noch nie, es ging noch nie dermaßen nach unten wie in diesem Jahr. Und wir haben das auch mal hochgerechnet auf die Erwerbstätigen, also die in abhängiger Beschäftigung. Da spricht jede Veränderung von 1 Prozentpunkt bis hin was über 390.000 Beschäftigten. Und das heißt, dass fast 2 Millionen Arbeitnehmende weniger als im Vorjahr mit Hand, Herz und Verstand bei der Sache sind.
Wow, was sind für euch so Signale für eine dramatisch gesunkene emotionale Bindung? Also woran macht sich das fest? Du hast ja immer vom Führungserleben oder auch vom Erleben am Arbeitsplatz gesprochen. Was sind so Indikatoren?
Also die Indikatoren, die wir sehen, ist, dass bestimmte Dinge einfach weniger gemacht werden. Also wenn du dir dann die Details anschaust aus den 12 Aspekten, die wir berücksichtigen, dann haben wir zum Beispiel festgestellt, dass das ganze Thema Lob und Anerkennung ist deutlich weniger geworden im Vergleich zum Vorjahr. Die Beschäftigten haben mehr den Eindruck, dass sie weniger als Mensch bei der Arbeit gesehen werden, sondern sich eher so als Nummer fühlen. Also sie scheinen vom Aufmerksamkeitsradar zu rutschen oder auch das Thema kritisches Feedback hat federn lassen, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass die Führungskräfte mit anderen Themen beschäftigt waren, als sich mit den Mitarbeitenden zu beschäftigen. Und wenn du über das Thema Feedback nachdenkst, dann ist das eigentlich besorgniserregend. Denn Feedback hilft ja einerseits, Motivation auch zu stimulieren, wenn du hervorhebst, was jemand besonders gut gemacht hat. Aber gerade konstruktiv kritisches Feedback hilft ja dabei, auch Dinge besser oder anders zu machen und zahlt am Ende des Tages auch auf die persönliche und fachliche Entwicklung ein. Also das waren so Indikatoren, wo wir sagen können, da haben wir größere Einbrüche gesehen. Aber durch die Bank haben sich die 12 Elemente verschlechtert.
Ja. Wie ist das Aufmerksamkeitsradar? Finde ich übrigens einen ganz tollen Begriff. Ihr habt ja sicherlich auch andere Strukturvariablen mit erhoben, also wie oft wird remote gearbeitet etc. Lässt sich da was erklären? Also sieht man, dass das zum Beispiel das Phänomen bei denjenigen, die jetzt eine sehr hohe Remote-Quote haben, deutlicher ausgeprägt ist als bei anderen? Oder kann man das so einfach nicht vom Tisch fegen? Oder?
Nee, so einfach kann man das nicht vom Tisch fegen. Wir sehen in allen demografischen Informationen oder sonstigen Variablen, die wir abgefragt haben, sehen wir eine Reduktion bei dem Anteil derer, die eine hohe emotionale Bindung haben. Im Übrigen gibt es auch keinen großen Unterschied bei dem Anteil der Personen, die eine hohe emotionale Bindung haben, zwischen jemand, der 100% remote arbeitet, hybrid arbeitet oder vor Ort arbeitet, sondern du kannst auch Leute gut führen und dich auf sie fokussieren, wenn sie remote arbeiten. Ja, die wenigsten Führungskräfte sind allerdings darauf auch vorbereitet. Das ist auch ein Ergebnis unserer Studie und das nach einer Zeit, wo wir sagen, wir haben eigentlich 5 Jahre Remote Work hinter uns. Und wenn 60% oder 65% der Führungskräfte sagen, ja, ich habe Teammitglieder, die remote arbeiten, aber nur 40% sich darauf vorbereitet fühlen, dann zeigt das im Prinzip, da ist noch Luft nach oben an dieser Stelle.
Okay, das sind ja jetzt einmal Zusammenhänge, die diese Studie sehr schön beschreibt. Das ist jetzt deskriptiv. Spannend wird ja immer dann auch die Frage, wo kommt es her, beziehungsweise als nächstes auch, wo führt es hin? Also welche Auswirkungen hat das? Seht ihr dann auch Auswirkungen, was Produktivität betrifft, beziehungsweise wird das überhaupt erhoben oder sind das jetzt auch erstmal noch Hypothesen eurerseits?
Also wir wissen, dass das Thema emotionale Mitarbeiterbindung mit Produktivität in Verbindung steht. Was wir für Unternehmen, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, machen es, wenn wir die Befragung durchführen. Für viele Unternehmen führen wir auch verknüpfen wir die Befragungsdaten mit Performance-Kennzahlen. Und Performance-Kennzahlen kann eine ganze Reihe von Aspekten sein. Das kann Fehlzeit sein, das können Arbeitsunfälle sein, das kann eine Produktivitätskennziffer sein, das können Kundenzufriedenheitswerte sein. Und dann demonstrieren wir den Unternehmen nicht nur im Querschnitt, sondern auch im Längsschnitt, wenn man länger zusammenarbeitet, welchen Effekt sich durch dieses weiche Thema Führung auch ergibt. Zum Beispiel, indem wir uns anschauen, die oberen 25% der Teams bei dem Thema emotionale Bindung mal abgeglichen mit den unteren 25% der Teams. Wir machen das auf einer aggregierten Ebene in unserer Meta-Analyse, aber das ist im Prinzip auch das, was wir in Unternehmen machen, um auch zu demonstrieren, dieses weiche Thema Führung hat am Ende des Tages Einfluss auf die Leistungs- und die Wirtschafts- und die Wettbewerbsfähigkeit. Wenn du nämlich siehst, oh, gucke mal, die haben 60% weniger Fehlzeit, wo die Führung stimmt, die haben weniger Arbeitsumfälle, da funktioniert das besser an der Kundenfront und dann hast du im Prinzip auch nicht nur die Geschäftsleitung an Bord, weil das ist natürlich, sind natürlich Zahlen, die da auch interessieren, was bringt uns das auch, sondern du kannst auch Führungskräfte damit überzeugen, weil sie sehen, welche Wirkung sie eigentlich haben auf den Unternehmenserfolg. Und ich werde sehr häufig gefragt, wenn es um diese drei Gruppen geht. Wir sagen ja im Deutschen, also du kannst sagen, hohe emotionale Bindung, dann haben wir eine geringe Bindung und wir haben die ohne Bindung. Um das ein bisschen plakativer auszudrücken, haben wir die, die eine hohe emotionale Bindung haben. Das sind die Leute, die sind mit Hand, Herz und Verstand dabei.
Dann hast du so diese mittlere Botschafter Kategorie. Fast schon. Ja.
Ja, so ja, Botschafter, die stehen hinter dem Unternehmen, die gehen auch die extra Meile für den Kunden. Und dann hast du die mittlere Kategorie, die machen Dienst nach Vorschrift, die machen eben das, was sie tun sollen, aber die würden nicht die Extrameile für das Unternehmen gehen. Und dann hast du die inneren Kündiger. Und die inneren Kündiger sind eben gefährlich, weil sie andere anstecken. Ja, da geht so ein Ansteckungseffekt aus. Und wir wissen, um diese einen inneren Kündiger zu neutralisieren, brauchst du mindestens mal 4 Personen, die mit Hand, Herz und Verstand bei der Sache sind. Weil sie eben einfach jedem erzählen, wie schlecht das doch alles ist und die fühlen sich übergangen. Und es gibt kaum jemand, der innerlich gekündigt zum Unternehmen kommt, sondern das ist im Prinzip ein Produkt, was sich im tagtäglichen Arbeitsumfeld, was daraus, das Produkt, was daraus wird aus diesem, aus der schlecht erlebten Führung. Aber den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ich habe mich gerade ein bisschen verzettelt. Ich werde immer gefragt, wie verhalten sich denn diese drei Gruppen? Und ich hatte so ein augenöffnendes Erlebnis.
Meine Frage jetzt auch, Marco.
Ja, und ich hatte ein Erlebnis in der Buchhandlung. Und zwar habe ich meine Frau losgeschickt. Ich sollte damals zu unserer Hochzeitsreise einen Reiseführer kaufen. Und die hat immer für die Reiseführer von Marco Polo geschworen. Naja, sie hat mich losgeschickt. Ich wollte das kaufen. Das war in der Buchhandlung in Wiesbaden. Und ich stehe so vor dem Regal, Jule, und gucke so und konnte diesen Reiseführer einfach nicht finden. Dann bin ich zur Information gegangen. Und habe da gefragt, ja, ich suche den Reiseführer von Marco Polo, kann ihn aber nicht finden. Und da sagt er, haben Sie da wirklich da hinten im Regal geguckt? Und sagt, ja, habe ich. Ich habe ihn aber nicht gefunden. Ja, dann haben wir ihn auch nicht. Und dreht sich wieder rum. Da gehe ich so raus aus der Buchhandlung und bleibe irgendwo an so einem Buchständer stehen. Ich habe noch was in die Hand genommen und da werde ich von einem anderen Mitarbeitenden angesprochen, der gesagt hat, kann ich Ihnen helfen? Und da sind wir so ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, ich suche eigentlich den Reiseführer von Marco Polo für Mauritius. Und da sagt er, kommen Sie mal mit, wir gucken mal. Standen wir wieder vor dem Regal, auch er konnte den nicht finden und sagte dann zu mir, nehmen Sie doch den Reiseführer von Dumont, die machen auch sehr gute Reiseführer. Dann hat er noch so erzählt, seine Frau arbeitet im Reisebüro und jeder, der eine große Reise bucht, kriegt den dazu. Naja gut, ich habe gesagt, nehme ich den mal mit, umtauschen kannst du es immer noch. Wir gehen so zur Kasse und da fragt er mich, wollen Sie den verschenken? Und da sagte ich, nee, das ist für unsere geplante Hochzeitsreise, woraufhin er mich dann fragte, ja, wie lange fliegt man denn nach Mauritius? Und da habe ich gesagt, naja, so von Frankfurt 10 bis 12 Stunden. Da sagte er, ja, wollen Sie sich da nicht noch was Unterhaltsames für den Flug mitnehmen? Ich kann Ihnen den neuen Tommy Jaud Resturlaub empfehlen. Das ist ein sehr lustiges Buch. Ist es im Übrigen auch. Und ich bin dann aus dieser Buchhandlung rausgegangen, Jule, mit 3 Büchern. Ja, ein Reiseführer, den ich gar nicht haben wollte. Dann hatte ich meinen Tommy Jaud Resturlaub und für meine Frau hatte ich Sophie Kinsellas Hochzeit zu verschenken. Und nach diesem Erlebnis ist mir eigentlich klar geworden, es gibt 3 Typen von Mitarbeitenden. Es gibt die Beschäftigten, die Kunden abschrecken. Das bedeutet null Umsatz, also die innere Kündigung vollzogen. Mhm. Dann hast du Beschäftigte, die liefern dir das, was der Kunde will. Das ist diese Dienstvorschrift.
Kein Zentimeter mehr.
Ja, so genau. Hier ist der Reiseführer für 10 Euro und was hätte der eigentlich machen können? Ich sagen, ich bestelle ihn den, können Sie morgen abholen. Das ist Dienst nach Vorschrift. Und dann gibt es Beschäftigte, die einem eigentlich mehr bieten, als man eigentlich haben will. Also nicht nur diese 3 Bücher. Ich bin ja nicht mit 10 Euro habe ich dagelassen, sondern mit 50 Euro haben die Bücher gekostet. Und ich hatte noch ein angenehmes Gespräch, eine angenehme Interaktion, die auch hängen geblieben.
Tolles Experience, würde man sagen.
Ja. Und das sind, und da war mir so klar, es gibt die mit Hand, Herz und Verstand, es gibt die mit Dienst nach Vorschrift und es gibt die inneren Kündiger.
Das ist eine wunderbare Geschichte und die passt ja genau da rein. Also illustriert das ja aufs Beste. Und ich bleibe trotzdem noch mal ein bisschen hartnäckig dran. Wo stehen wir denn jetzt so ungefähr so größenmäßig? Also ich meine, ihr untersucht ja nicht innerhalb eines Unternehmens, sondern bundesweit. Genau. Das muss man ja auch noch mal wieder im Hintergrund behalten. Nächste Frage, mache ich mir mal einen Knoten ins Taschentuch, ob ihr sowas auch für Unternehmen spezifisch durchführt. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim deutschen Durchschnitt. Wie verteilen sich denn die drei Gruppen ungefähr?
Also die drei Gruppen, wir haben ja schon über die, die mit Hand, Herz und Verstand bei der Sache sind, da sehen wir einen Rückgang. Bei denen, die innerlich gekündigt haben, und das ist vielleicht auch eine positive Nachricht.
Also es waren diese 9%, oder? Sind das
diese die von 14 auf 9,
das sind die mit dem drei Reiseführern. Mit den drei Reiseführern.
Das ist der mit den Reiseführern die drei Bücher verkauft hat. Oder drei Bücher. Dann hast du 78%, die machen Dienst nach Vorschrift. Mhm. Und dann hast du aktuell 13%, die innerlich gekündigt haben. Und die kommen von 19%. Also das ist im Prinzip die gute Nachricht, ja, an dieser Stelle, dass diese Demotivation, die von denen Ansteckungseffekt ausgeht, die hat abgenommen. Und wenn du das einordnest, und wir hatten vorhin schon mal vom Aufmerksamkeitsradar gesprochen, ich glaube, wir müssen anerkennen, dass Führungskräfte im letzten Jahr und in den Jahren davor auch unter großem Druck standen. Da hast du Personalmangel, da hast du wirtschaftliche Unsicherheit, da sind Transformationsthemen. Und dementsprechend war natürlich die Zeit auch von Krisenmanagement geprägt. Und wenn man das einordnet, muss man, glaube ich, anerkennen, dass die Führung eher funktional bleibt. Also sie zielt darauf ab, unmittelbares Risiko durch diese inneren Kündiger einzudämmen. Und die Führungskräfte erfüllen zumindest die Grundanforderungen, ja, möglicherweise aufgrund von einer Führungskräfteentwicklung, die so auf dieses Transaktionale abzielt. Aber es führt nicht dazu, dass mehr Motivation entsteht. Und gerade so, du hast angesprochen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es eben relevant, dass du eine mitarbeiterzentrierte Führung hast. Denn wenn du Unsicherheiten hast, wenn du Sparmaßnahmen hast, wenn du auch Restrukturierungsmaßnahmen hast und du hast keine motivierende und inspirierende Führung, die das abfedert, dann wird sich das irgendwann rächen bei der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit vom
In dem Fall zynischerweise fast beides. Bleiben wir mal bei diesen exogenen Faktoren, die wir jetzt gerade sehen. Wir haben eine Phase von, wie wird es oft genannt, Stapelkrisen, Multikrisen, Polykrisen, wie du es auch immer benennen willst, die sich übereinander, nebeneinander stapeln. Das heißt, das wirkt ein auf die Unternehmen, auf die Menschen, egal ob jetzt in Führungsverantwortung oder nicht. Ja. Und du hast einen Fachkräftemangel auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch große Layoffs, also auch Restrukturierungsmaßnahmen, die ja nebeneinander parallel existieren. Was macht das denn mit dem Thema Loyalität? Also wie sehr kleben die Menschen dann auch jetzt nicht vielleicht aufgrund einer emotionalen Bindung, sondern einer faktischen Gebundenheit, weil sie Sorge haben, was Adäquates woanders zu finden? Also auch einfach die schiere Angst um Arbeitsplatz. Das heißt, wie loyal sind die Menschen? Hat sich da was bewegt? Und wie es insgesamt so um ihre Zuversicht bestellt? Das würde mich nochmal interessieren. Ja. Fangen wir mal mit der Loyalität an. Wie ist es um die bestellt aktuell? Hat die nachgelassen oder in dieser schwierigen Phase kleben die Menschen an ihrem Arbeitsplatz, sei er so schlecht, wie auch immer ist? Oder was beobachtet ihr da?
Also eigentlich, und das ist auch so die Hypothese, die Wechselwilligkeit in unsicheren Zeiten, die sollte eigentlich rückläufig sein. Das würde man zumindest mal denken. Was wir in den Daten aber sehen, ist, dass nur die Hälfte der Beschäftigten hierzulande beabsichtigt, ohne Wenn und Aber noch in einem Jahr für den derzeitigen Arbeitgeber tätig sein zu wollen. Also der Wille für das Unternehmen zu arbeiten. Da geht es nicht darum, habe ich Angst, vor die Tür gesetzt zu werden, sondern aus eigenem Antrieb da zu bleiben. Mhm. Und dieser Wert, hat in den letzten Jahren schon vor Corona abgenommen. Also heute ist es die Hälfte. Damals waren es 8 von 10 Befragten. Und wir sehen eine kontinuierliche Zunahme der Wechselbereitschaft von Jahr zu Jahr. Und das trotz dieser eintrübenden Rahmenbedingungen.
Ist das ein neues Phänomen? Weil, wie gesagt, meine Intuition wäre auch erstmal, dass in wirtschaftlich angespannten Zeiten die Menschen ein Stück weit am Arbeitsplatz kleben. Ist das ein neues Phänomen? Also seht ihr das sowas in einer gewissen Weise, zum gewissen Weise erstmalig?
Wir haben es in der Vergangenheit nicht so gesehen. Mhm. Und die Leute sind sich auch, die Befragten, über die Situation durchaus bewusst. Also wir fragen ja auch wirtschaftliche Indikatoren im Rahmen der Studie ab. Also wie wird beispielsweise die Wirtschaftslage eingeschätzt? Und da siehst du, oder wie wird die zukünftige Wirtschaftslage eingeschätzt? Da ist schon Pessimismus, der sich breit macht. Und wir fragen auch immer nach dem Thema, wie wird denn der Arbeitsmarkt eingeschätzt? Und da sind in der letzten Befragung haben uns 6 von 10 Beschäftigten gesagt, dass es eine gute Zeit ist, um eine Arbeitsstelle zu finden. Das ist schon ein deutliches Minus gegenüber der Befragung, die ungefähr 6 Monate vorher stattgefunden hat, also ein Einbruch von 10 Prozentpunkten. Aber dieser Wert liegt noch so viel, so deutlich über dem Wert, den wir in der Finanz- und Wirtschaftskrise gemessen haben, wo wir wirklich unter 30% waren. Also ist er unter den jetzigen Gesichtspunkten noch relativ hoch. Und die Einordnung, Jule, hat sicherlich damit zu tun, dass die Beschäftigten verschiedene Indikatoren auch haben, die sie einschätzen lässt, dass es mag wirtschaftlich nicht ganz rund laufen, aber dass sie durchaus noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass wir die demografische Entwicklung, die sorgt ja für eine strukturelle Verknappung des Arbeitskräfteangebots. Und auch wenn da die Einstellungsbereitschaft sich etwas der Unternehmen sich ein bisschen abgeschwächt hat, suchen doch Unternehmen weiterhin Arbeits- und Fachkräfte. Die Statistik dazu, wenn du heute eine offene Stelle besetzen möchtest, mal branchenübergreifend, dann dauert das 160 Tage, bis du die offene Stelle besetzt hast. Vor 10 Jahren hat das 83 Tage gedauert. Mhm. Dann siehst du natürlich immer noch die offenen Stellen, die nicht besetzt werden können. Klar. Und das, was uns überrascht hat, und das war wirklich so, wir fragen in regelmäßigen Abständen danach, wurden sie von einem Headhunter oder einer Headhunterin, Personalberaterin kontaktiert, die ihnen eine Arbeitsstelle angeboten hat. Und da haben zuletzt hat ein Drittel der Arbeitnehmenden davon berichtet, in den letzten 12 Monaten ein Jobangebot bekommen zu haben. Und dieser Wert ist deutlich angestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Damals war es ungefähr ein Viertel der Befragten, die das gesagt hat. Und dann spürst du natürlich den Fachkräftemangel auch am eigenen im Leib. Also viele Beschäftigte haben uns gesagt, uns fehlt Personal, um Kunden richtig bedienen zu können. Wir haben die Frage 2013 schon mal gestellt. Da haben uns 5% das gesagt. Dieser Wert ist hochgeschnellt auf 30%. Also dieser Fachkräfte, Arbeitskräftemangel, der ist allgegenwärtig. Und wenn du damit natürlich ständig irgendwie in Berührung kommst, dann schätzt du den Arbeitsmarkt natürlich auch für dich positiver
ein. Gehst du mit dem anderen Kreuz
daran. Das haben wir in der Vergangenheit, das haben wir in der Vergangenheit in dieser Form nicht gesehen.
Und jetzt gehen wir mal ein bisschen so zwischen die Zahlen. Das ist vielleicht auch etwas, was wir eher der Vermutung anheimstellen müssen, als jetzt wirklich dem Nachweis. Glaubst du, dass die Menschen so rational abwägen, so ein bisschen Arbeitskräftemangel plus beschissene Führungskraft minus, also unterm Strich summa summarum, würde ich mal sagen, gehe ich doch eher mal Richtung neuen Job. Also wird das relativ kühl nüchtern miteinander saldiert oder geht es wirklich so um ein rein emotionales Empfinden? Was glaubst du, ist da, ist wahrscheinlich auch wieder hochgradig intraindividuell unterschiedlich, aber was glaubst du, das Phänomen dieser Wechselbereitschaft, inwieweit ist das so ein blitzschnelles Abgleichen der Faktoren, der Chancen, der Möglichkeiten oder ist es wirklich noch stärker getragen durch das, was die Menschen aktuell erleben, insbesondere in Sachen Führung?
Ja, ich glaube, es ist ein Mix aus beidem, aber es wird natürlich stimuliert durch das, was ich erlebe. Also das sehen wir auch in den Daten. Jemand, der gute Führung erlebt, ist natürlich deutlich stärker bereit, dem Unternehmen die Treue zu halten, als wenn ich schlechte Führung erlebe. dann sind die Leute auch eher auf der Flucht. Und man muss zu den Wechselabsichten auch sagen, nicht jeder setzt seine Wechselabsicht auch in die Tat um. Aber es ist natürlich ein Indikator dafür, dass es einen gewissen Willen gibt, dem Unternehmen den Rücken zu kehren. Und das ist ein Indikator in der Zeit von einem Fachkräftemangel, den man auch ernst nehmen sollte.
Und wie reagieren Unternehmen darauf, wenn du mit den Zahlen dahin kommst? Also ich sag mal, wie gesagt, das ist ja keine unternehmensspezifische Untersuchung. Nee, macht ihr ähnliche Untersuchungen auch speziell für einzelne Unternehmen, dass sie sagen, ah, das hätten wir jetzt gern nochmal wirklich hier für unser Unternehmen, ich sag ja mal Schrauben, Huber und Co. KG, einmal ausgerollt und entsprechend auch nachgehalten? Oder ist das ein Feld, mit dem ihr euch nicht beschäftigt sozusagen?
Kein Doch, Geschäft also im Rahmen unserer Befragungen für Unternehmen, wie ich es auch vorhin geschildert habe, wenn wir dann Fluktuationskennzahlen bekommen, kannst du schon sehen in Teams, wo der Eindruck vorherrscht, die Führung läuft nicht so rund, siehst du auch eine höhere Fluktuation als in Teams, wo gute Führung erlebt wird. Und häufig, ja, wie soll ich das sagen, da herrscht ja so, also es könnte ja sehr häufig, kommt auch mal so der Eindruck, naja, dann sollten die Unternehmen doch froh sein, wenn die Arbeitnehmenden, die innerlich gekündigt haben, das Unternehmen auch verlassen. Was dabei häufig übersehen wird, ist, dass du damit eben auch Mitarbeiter verlierst, die du eigentlich gar nicht verlieren möchtest, nämlich Leistungsträger, Talente, Fachexperten. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, du fängst ja nicht als innerer Kündiger an, sondern es ist tatsächlich das Produkt der tagtäglich erlebten Führung. Die Führung ist der wichtigste Indikator, ob jemand bleibt oder nicht. Natürlich gibt es weitere Aspekte, die von Relevanz sind. Da sind die Entwicklungsmöglichkeiten, die da folgen. Da ist die Work-Life-Balance muss stimmen. Die Arbeit muss adäquat entlohnt werden. Und auch das allgemeine Wohlergehen muss im Mittelpunkt stehen. Also wenn man so ein Ranking macht, hast du diese Themen. Aber die Nummer eins ist immer das Thema Führung. Was erlebe ich in meinem Arbeitsumfeld? Und wir haben vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht, wo wir uns auf Personen fokussiert haben, die ihren Arbeitgeber freiwillig verlassen haben. Mhm. Und denen haben wir die Frage gestellt, ob sie sich denn vorstellen könnten, zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber zurückzukehren.
Aber nicht zu dem Chef oder der Chefin.
Dass es ein anderer Chef oder eine andere Chefin ist.
Ach, und spannend.
Mehr als jeder Zweite hat gesagt, ich würde zu meinem ehemaligen Unternehmen zurückkehren. Und das zeigt ja im Prinzip schon, welche Relevanz das von der Führung geprägte Arbeitsumfeld auch hat. Vielleicht noch ein Satz. Jeder von uns ist käuflich. Ich glaube, das muss man auch dazu sagen. Aber die Empfänglichkeit, und das haben wir vor 2 Jahren untersucht, für Geld ein Unternehmen zu verlassen, ist sehr unterschiedlich. Und zwar je nachdem, wie es um die emotionale Bindung bestellt ist. Und das kann man einfach nicht oft genug sagen. Es hängt von der erlebten Führung ab. Jemand, der innerlich gekündigt hat, der schlechte Führung erlebt, der verlässt das Unternehmen für das gleiche Gehalt. Jemand, der eine hohe emotionale Bindung hat, weil die Führung stimmt, dem musst du 20% mehr zahlen, damit er den Arbeitsplatzwechsel in Betracht zieht.
Macht hat der, der weniger will, heißt es ja so schön. Und wie gesagt, also dann wird es teurer, der Wechsel. Und das finde ich, find ich ganz spannend. Und natürlich müssen wir nicht so tun, als ob das alles nicht stimmt. Mit extrinsischer Motivation kann man natürlich operieren. Ob das immer so gut ist, ist eine andere Frage. Und ich habe gerade die Tage nochmal irgendwie auf LinkedIn geschrieben, auch mich hat damals vor vielen Jahren dieser Satz von Reinhard Sprenger total so richtig boing erreicht, weil das so zutiefst meine Realität war, Menschen entscheiden sich für ein Unternehmen und verlassen Vorgesetzte. Und das bringt ja das wunderbar auf den Punkt, was du gesagt hast.
Und du hast natürlich einen wichtigen Punkt. Also wenn ich, 10% unter Branchendurchschnitt bezahle, dann wird es mir auch nicht gelingen, gute Leute anzuziehen und zu halten. Sondern das ist ja das, was ich vorhin meinte, eine adäquate Entlohnung ist ein Hygienefaktor und die muss einfach gegeben sein.
Und die muss
aber zwei
sein.
Drittel, und das vielleicht auch so am Rande erwähnt, weil gestern bin ich danach gefragt worden, deswegen habe ich die Zahl so präsent da, ungefähr 2/3 der Beschäftigten fühlen sich für die Arbeit, die sie leisten, angemessen bezahlt. Und dieser Wert ist ein bisschen nach unten gegangen durch die Inflation, selbstverständlich, aber es ist immer noch mehr als jeder Zweite, der das empfindet.
So, jetzt haben wir ganz viele Ergebnisse besprochen und ich könnte jetzt noch 2 Stunden mit dir über Ergebnisse sprechen. Ich glaube, unsere Hörerinnen wollen jetzt auch wahrscheinlich und Hörer mal wissen, was machen wir denn jetzt damit? Ja, was heißt denn das jetzt? Also New Work, Old Problems, also das heißt, sollen wir jetzt mit flexiblen Arbeitsmodellen winken, mit einer hohen Remote-Quote, brauchen wir jetzt ganz neue Verständnisse von Leadership? Müssen wir die Menschen alle da durch eine tolle Schulung peitschen? Was sind Dinge, die ihr aus den Daten, aus den Zahlen heraus seht, die ihr vielleicht auch empfehlt? Ich weiß nicht, ob ihr euch in dieses Feld überhaupt reinwagt oder ob ihr sagt, nein, wir sind nur diejenigen, die benennen und analysieren. Die weiterführenden Gedanken, bitteschön, Abteilung Consulting, oder geht ihr da auch rein? Und was, wenn ja, was wären da so Anstriche, die ihr mitgibt? Ja.
Also wir gehen da rein, Jule, das ist auch ein Teil unserer tagtäglichen Arbeit. Und ich glaube, wenn wir die 9% hören, derer, die mit Hand, Herz und Verstand bei der Sache sind, dann ist es eigentlich ein Indikator dafür, dass es nur ein kleiner Teil der Führungskräfte versteht, wie ich gut führe. Die gute Nachricht ist, Unternehmen, die sich dem Thema verschrieben haben, da sind mehr als 60% in dieser Gruppe zu finden. Also das heißt, man kann an diesem Thema arbeiten. Wenn wir uns jetzt die Zahlen für Deutschland anschauen, ich denke dann, da gibt es aus meiner Sicht gibt es 3 Aspekte, auf die es ankommt. Also der erste Aspekt ist, wir müssen dazu beitragen, dass die Führungskräfte häufiger den Spiegel vorgehalten bekommen, um eben aus dieser Selbstbild-Fremdbild-Falle rauszukommen. Also sie brauchen Feedback zu ihrer Führungsleistung.
Ich wollte gerade sagen, also ich sag mal, das, was sie nach, in Anführungszeichen, unten ja auch in Teilen wohl nicht abgeben, nämlich Feedback, das fehlt ihnen ja andersrum genauso. Also wir brauchen es ja auf allen Ebenen, Feedback.
Ja, richtig, richtig. Und sie brauchen dann auch Instrumente, die ihnen eben dabei helfen, dieses die Feedback zu reflektieren. Und es stellt sich da immer sehr häufig die Frage, die vielen Mitarbeiterbefragungen, die Land auf und Land ab durchgeführt werden, fokussieren sie sich denn auf das Richtige? Also machen die Unternehmen das Richtige auch richtig? Also messen wir, auf was es wirklich am Arbeitsplatz ankommt, messen wir systematisch die Führungsqualität? Und dann ist es natürlich auch wichtig, und du hörst sehr häufig in den Unternehmen, ja, wir müssen Accountability schaffen. Bin ich ein ganz großer Freund davon, aber ich sage auch, keine Accountability ohne Befähigung von Führungskräften. Ja. Also wir dürfen sie mit den Befragungsergebnissen nicht alleine lassen, sondern wir müssen sie durch Trainings begleiten, wir müssen sie durch Coachings begleiten und ihnen dabei helfen, einen besseren Job zu machen.
Sonst wäre es ja einfach nur den Boomern zugespielt und hier hast du den Affen der Verantwortung, aber wie, das findet man selber
richtig,
raus.
Ja. Richtig, richtig. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, wir müssen die Führungskräfte dann, wenn wir sie befähigt haben, auch für diese Führungsqualität verantwortlich halten. Und wir müssen auch Entwicklungen nachverfolgen. Tut sich was bei der Führungsqualität? Wird es besser? Wird es schlechter? Bleibt es gleich? Und wir müssen gute Führungsqualität auch belohnen, indem wir nämlich die Führungskräfte befördern, die Mitarbeitenden auch emotional binden können. Also ich selbst habe Unternehmen, um auf die nächste, im Kundenportfolio, um auf die nächste Ebene aufzusteigen, schaut man sich eben nicht nur die Performance-Kennzahlen an, sondern man schaut sich im Prinzip auch an, wie sieht es mit der Führungsqualität aus. Und beide Kennzahlen werden als gleich wichtig wahrgenommen. Und wenn du darüber nachdenkst, in den meisten Unternehmen hat Qualität einen hohen Stellenwert. Das ist eine große Bedeutung. Du hast Qualitätsaudits, die durchgeführt werden, Qualitätsbeauftragte werden beschäftigt. Aber wenn es um das Thema Führung geht, da vertraut man eher so auf sein Bauchgefühl, ja, oder sein Urteils- oder dem Urteilsvermögen bestimmter Akteure. Was mich dann auch zum dritten Punkt bringt. Ich glaube, wir müssen über die Auswahl von Führungskräften nachdenken. Wer wird denn eigentlich Führungskraft? Wir haben vor einiger Zeit mal eine Studie gemacht, wo wir Führungskräfte gefragt wurden, wie sie denn eigentlich zu Führungskräften wurden. Und da haben zwei Themenfelder dominiert. Nämlich das erste war, sie haben es scheinbar verdient, weil sie sehr lange dabei waren.
Oder, sie waren dran.
Ja, oder weil sie etwas in ihrer fachlichen Kompetenz sehr gut gemacht haben in der Vergangenheit. Und dementsprechend hat man sie zur Führungskraft gemacht. Und deswegen sage ich, die wichtigste Entscheidung die Unternehmen treffen, ist, wen mache ich zur Führungskraft? Und zwar über alle Ebenen im Unternehmen. Und ich muss auch darüber nachdenken, bringt eine Führungskraft auch das entsprechende Talent mit, um Mitarbeitende zu führen? Absolut. Und natürlich kann ich, und das ist ja kein Geheimnis, durch Training und Coaching kann ich Führungsverhalten verbessern. Ich kann es unterstützen, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Habe ich eine mittelmäßig talentierte Führungskraft, dann wird der sicherlich seine Aufgaben bis zu so einem tolerierbaren Ergebnis erfüllen. Ich sage immer, das sind dann die okay Führungskräfte. Ja, aber was wir brauchen, ist der passt genau, die passt genau Führungskraft, die bestimmte Eigenschaften mitbringen, um Mitarbeitenden im Prinzip auch mitnehmen zu können. Und daher denke ich, müssen wir noch viel mehr umdenken. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Wir müssen neben der Führungskarriere auch eine Fachkarriere anbieten. Absolut. Und zwar viel stärker als das aktuell
und auch attraktiv machen. Ja? Also und, da reden wir nicht nur über Gehalt, sondern auch Anerkennung, auch was das Status- und Prestigedenken betrifft. Ja? Das war ja immer so ein kleiner Trostpreis, so nach dem Motto, wenn du deine Fachkarriere machst. Und das muss, glaube ich, ganz dringend auch aus dieser Ecke rausgeholt werden. Ich hatte ja hier vor ein paar Folgen bei unserer Good Work Live-Veranstaltung Professor Carsten Schermoli, der sich ja auch sehr stark mit den Themen beschäftigt, zu Gast. Und das war hochspannend, was er zum Thema Macht gesagt hat. Da ging es auch um Netzwerk und natürlich auch um die Auswahl von mächtigen Personen. Und nichts anderes ist es ja. Als Führungskraft bin ich ja in einer machtvollen Position. Und was ich da ganz spannend fand, was er sagte, je weiter es nach oben geht in der Hierarchie, umso weniger strukturiert ist der Auswahlprozess. Also umso eher wird es dem Netzwerk überlassen, dem Buddy-Buddy-Tum, dem von mir aus Peter-Principle, ja, dass man eben die zur Führungskraft macht, die selbstähnlich sind, nach selbstähnlichen Kriterien rekrutiert und eben nicht mehr nachvollziehbar strukturiert, wie es vielleicht noch bei einer Abteilungsleiterposition der Fall ist, wo dann auch entsprechende Prozesse etabliert sind. Und das fand ich ja umso beunruhigender sozusagen, dass also an ganz prominenter Altstelle, dass es da auf einmal relativ hemdsärmlich zugeht, wenn es darum geht, wen wollen wir denn zum nächsten Vorstand oder Bereichsvorstand oder Direktor machen.
Richtig. Und wir müssen über diese Trennung zwischen Fachkarriere und Führungskarriere unbedingt nachdenken, was mich zum weiteren Datenpunkt aus dem Engagement-Index in diesem Jahr bringt. Wir haben nämlich Personen ohne Führungsverantwortung mal gefragt, ob sie lieber die Fachkarriere einschlagen würden oder eine Führungskarriere. Und das Bild ist 50-50. Also es gibt welche, die wollen es, und es gibt welche, die würden gerne der Experte in einem bestimmten Bereich bieten. Und um diese Leute eben auch anders, um es attraktiv zu gestalten. Denn wie du es schon gesagt hast, Karriere machen wird heute nach wie vor immer noch damit verbunden, wie viele Personen führe ich am Ende des Tages. Und je mehr das sind, desto mehr Macht habe ich. Auch Prestigefrage. Ja? Und ich glaube, da müssen wir ran, wenn man sich die Zahlen anschaut.
Wir könnten jetzt allein abbiegen und eine Stunde drüber reden. Das werden wir nicht schaffen, denn wir sollten es wenigstens mal streifen. Ich habe es auch eben schon mal gestriffen, nämlich das ganze Thema Remote-Arbeit beziehungsweise das Gegenteil, dieses ganze Return to Office. Wie siehst du diese Entwicklung? Also, dass jetzt Unternehmen sich hinstellen und sagen, bitte wieder alle zurück, marsch oder in einem großen Anteil, vielleicht auch vor dem Hintergrund. Also, es könnte ja auch Unternehmen geben oder auch Führungskräfte, die sich eure Zahlen anschauen und sagen, seht ihr, die Leute sind nicht verbunden, also zurück ins Büro. Wir verlieren die. Ja? Siehst du diese Bewegung? Und wenn ja, wie bewertest du sie?
Also wir haben das Thema Remote Work auch in diesem Jahr abgefragt und nachdem wir ja jetzt sagen können, wir haben alle viel Erfahrung mit dem Thema Homeoffice gemacht, wir haben die gleichen Fragen in diesem Jahr wiederholt, die wir 2001 schon mal gestellt haben. Und da gibt es interessante Verschiebungen und das ist ja die Sichtweise der Befragten, also der Arbeitnehmenden, die wir da befragt haben. Und nur um dir ein paar Beispiele zu geben, wir haben im Jahr 2021 haben nur 6% einer Aussage zugestimmt, die da lautete, wenn ich von zu Hause aus arbeite, kann ich effektiv mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten. Die 5% haben das kategorisch verneint. Heute sind es 36%. Mhm. Ja, während vor 3 Jahren 5% gesagt haben, ich kann an Besprechungen vom Homeoffice gut teilnehmen, sind es heute, also die negative Bewertung ist angestiegen auf 20%. Also es gibt, wenn man das zusammenfasst, alle Themen, die mit Zusammenarbeit zu tun haben, mit Interaktion zu tun haben, da wird ein kritischerer Blick der Befragten, die teilweise oder vollständig von zu Hause aus arbeiten können, geworfen. Also auch so, wenn man Dinge diskutiert, um sie besser zu machen. Also da sehen wir, da gibt es eine negative Entwicklung.
Ernüchtert vielleicht, oder? Ein bisschen eine gewisse Ernüchterung, die doch eintritt. Und ich glaube, du hattest 2001, ich glaube, du meintest wahrscheinlich 2021, oder?
Entschuldigung, 2021.
Ja, genau, da nur, dass wir das, genau, in den 3 Jahren. Und das ist ja spannend. Also das heißt, wir haben jetzt sind ein bisschen erwachsen geworden, gereift in dem Umgang und haben da vielleicht ein differenziertes oder von mir aus auch ernüchtertes Bild. Oder wie interpretierst du das?
Ja, ich denke, dass es da schon eine Ernüchterung gab, denn ich habe ja heute eine gewisse Freiwilligkeit und als es mit Corona anfing, war es ein Muss. Ja, es musste irgendwie laufen und es hat auch funktioniert. Ist es das Optimale? Sicher nicht. Also darüber werden sich mehr und mehr Befragte auch bewusst. Und ich glaube, wenn du über die Diskussion auf die Diskussion abstellst, die Anwesenheitspflicht im Büro wird ja sehr häufig darauf fokussiert, wie oft. Ich würde den Unternehmen raten, den Schwerpunkt eher auf das Warum zu legen. Ja, denn die Beschäftigten müssen einen Anreiz haben, um ins Büro zu kommen. Und die kommen nicht wegen einem Obstkorb und die kommen auch nicht wegen einem Süßkram oder wegen einem
dem Hamburger, den es Dienstags gibt.
Oder Freitags gibt. Ecken, wie du sie jetzt überall siehst, sondern was die verstehen müssen und was, wo ich glaube, dass das die Argumentation auf fruchtbaren Boden fällt, wenn du dir unsere Daten schaust, das Büro wird als der Ort für das Miteinander und den Austausch wahrgenommen, für kreative Aufgaben, wo du unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen möchtest, wo es um vielschichtige Inhalte geht und wo Probleme diskutiert werden. Und das nehmen die Arbeitnehmenden sehr wohl wahr, dass das eben besser funktioniert, wenn ich vor Ort bin, wenn Leute auch zusammenkommen. Jetzt muss man fairerweise auch dazu sagen, dass diese Arten von Interaktion in der Regel nur einen sehr kleinen Teil der Arbeitszeit ausmachen.
Ja, je nach Job
an der Stelle. Aber das heißt im Prinzip, ich brauche das Warum und weniger wie oft. Ich kann das Warum ja kommunizieren, aber dann eben auch bündeln. Das kann ja in einem oder zwei Tage stattfinden. Denn insgesamt wird Remote Work, gerade wenn du so an konzentriertes Arbeiten denkst, wenn du an das Abarbeiten denkst, wird es sehr positiv eingeschätzt. Mhm. Also 8 von 10 Befragten, die Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten, sagen, ich kann zu Hause besser arbeiten oder gleich gut arbeiten, wie ich das im Büro kann. Und dieser Wert hat sich, seit wir die Frage 2020 zum ersten Mal gestellt haben, jedes Jahr eigentlich kontinuierlich zugenommen haben.
Jetzt hast du mir die Frage nicht explizit beantwortet. Ich habe sie ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Was hältst du von dieser Return-to-Office-Anordnung? Also wenn Unternehmen wirklich sagen, und ihr müsst jetzt wieder zurückkommen. Also ja, was wir ja sehen, diese RTO-Diskussion, oft abgekürzt.
Also ich denke, dass ich kann das machen. Ich glaube, das ist sehr kurzfristig gedacht. Ich kann es in der jetzigen wirtschaftlichen Situation machen, aber es wird auch wieder mit der Wirtschaft bergauf gehen. Der Fachkräftemangel wird weiter zunehmen und diese Vorgehensweise kann sich mittelfristig bis langfristig rächen.
Ja. Ja, ich sage an der Stelle ja immer, die Zahnpasta kriegen wir nicht mehr in die Tube gedrückt. Ja? Die Erfahrung der letzten Jahre kriegen wir ja nicht einfach negiert. Und was ich nochmal auch besonders mitnehme, ist ja, wenn wir nochmal an diesen einen Datenpunkt zurückschauen, den du genannt hast, nämlich die Wechselbereitschaft, dass die heute ein Stück weit unabhängiger getroffen wird von wirtschaftlichen Diskussionen. Das wäre für mich ein großes Alarmzeichen. Aber gut, wir wissen ja auch nicht, inwieweit da auch, dass teilweise eine andere Agenda verfolgt wird, als unbedingt die Menschen zurückzubringen. Vielleicht sind das auch versteckte Restrukturierungsprogramme in dem einen oder anderen Fall. Auch diese Diskussion gibt es ja.
Ich denke, du kannst es nicht pauschal beantworten. Nee, ich glaube, das muss man sich im Einzelfall anschauen. Aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, auch Arbeitgeber attraktiv zu machen. Und wenn es wieder besser läuft und wenn der Fachkräftemangel weiter zunimmt, ist das eben auch ein im Prinzip wird es zum Hygienefaktor werden. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in vielen Fällen gibt es ja dann auch die Diskussion, ja, es ist, da gibt es den Neidfaktor gegenüber den Personen, die nicht von zu Hause arbeiten können. Wir haben das dieses Jahr mal untersucht und für die Beschäftigten hierzulande, die Möglichkeit nicht haben, remote zu arbeiten, spielt es überhaupt keine Rolle. 80% haben uns gesagt, die von vor Ort arbeiten, dass sie kein Problem haben mit dem Privileg des Homeoffices. Also die haben auf die Frage, inwieweit stört es sie, dass andere Mitarbeitende gelegentlich oder vollständig von zu Hause aus arbeiten dürfen, mit überhaupt nicht geantwortet.
Ganz ehrlich, das ist einfach auch Teil meiner Realität. Ja, das ist ja ungefähr so, wie wenn ich sage, wie sehr stört es sie, dass sie sich bei der Arbeit schmutzig machen, je nachdem, was du für einen Job machst. Ja, das ist ein Stück weit auch meine Realität und wir haben ja strukturelle Ungleichheiten sowieso eingepreist, weil wir nun mal nicht alle den gleichen Job machen. Ja, also von daher finde ich die Diskussion auch ein bisschen bemüht, aber gut.
Ja, und wir hatten es vorhin schon mal, das glaube ich, das muss man in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, die Daten zeigen eindeutig, dass der Arbeitsort, ob das Homeoffice ist, Hybrid oder vor Ort, für den Grad der emotionalen Bindung eher unerheblich ist. Also die Präsenz von Mitarbeitenden vor Ort macht schlechte Führung nicht weg.
Ja. Sehr gut. Und zum Wegducken vor Arbeit musste auch keiner das Homeoffice erfinden. Wenn jemand sich nicht mehr verbunden fühlt, dann tut er das dort oder an jenem Ort eben nicht. Ich glaube, wir dürfen jetzt mal so einen kleinen Strich zum Ende hin machen, unter die Ergebnisse, auch wenn wir sicherlich uns da schön die Bälle hätten hin und her werfen können. Und jetzt haben wir ja den ganz schönen Job aufgebrummt hier, unseren Führungskräften. Und uns hören ja jetzt auch einige zu. Wenn du jetzt mal, so du kennst das, die klassischen drei goldenen Regeln oder drei Dinge, wo du sagen würdest, liebe Führungskräfte, schaut da mal hin. Ja, wenn wir da so einen ganz dicken Strich mal drunter machen, jetzt natürlich nicht als Hack verstanden, ja, oder als Abkürzung, aber vielleicht so drei Suchscheinwerfer oder drei Aspekte, wo du sagst, das wäre mir in Führungsverantwortung besonders wichtig, darauf ein Augenmerk zu lenken. Was wäre das?
Also ich würde mich auf die Dinge fokussieren, die ich relativ schnell umsetzen kann. Also der erste Punkt für mich ist, Mitarbeitenden zuhören und sie im Arbeitsalltag auch einbinden. Ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Ideen, dass das, was sie sagen, ihre Bedenken, ihre Kritikpunkte wahrgenommen werden. Das zweite Thema ist das Thema Lob und Anerkennung. Es nicht als Selbstverständlichkeit ansehen, wenn jemand die Extrameile geht, sondern das auch die entsprechende Person wissen lassen, dass man das wahrgenommen hat. Ein Thema ist auch, Orientierung zu geben im Kleinen wie im Großen. Also das ist ganz, ganz wichtig, gerade jetzt in den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Und ich glaube, über was man auch nachdenken sollte, ist, wenn man seine Mitarbeitenden beobachtet, dann bekommt man relativ gut mit, was geht leicht von der Hand, was geht nicht so leicht von der Hand und womit tut man sich schwer. Und ich glaube, wir müssen in die Denke kommen, dass wir eine größere Stärkenorientierung bekommen, weil wir einerseits den Mitarbeitenden damit einen Gefallen tun. Es geht ihnen leichter von der Hand, es gibt weniger Frustration, weil es sich auch positiv auf die Produktivität auswirkt. Und der letzte Punkt ist, den Mitarbeitenden als Individuum wahrnehmen. Und jeder Mensch ist sehr unterschiedlich. Und wenn man über das Thema Lob und Anerkennung, wir haben ja darüber gesprochen, um das mal als Beispiel festzumachen, es gibt nicht die eine goldene Regel, wie wollen Mitarbeitende gelobt werden. Da können welche dabei sein, die wollen das im Vier-Augen-Gespräch. Da werden welche dabei sein, denen reicht eine kurze E-Mail. Da werden wieder welche dabei sein, die wollen einen Post-its-Zettel haben. Dann wird es welche geben, die einmal im Jahr auf einer Firmenveranstaltung gelobt werden wollen für ihre gute Arbeit. Und was uns das eigentlich sagt, ist, man muss mit den Mitarbeitenden reden. Man muss sie kennenlernen, man muss das Individuum sehen und dann kann ich mein Führungsverhalten auch individualisieren. Jeder ist anders, die Bedürfnisse sind die gleichen. Das ist wichtig zu wissen, aber ich muss mich mit meinen Mitarbeitenden beschäftigen.
Verbundenheit, und darüber haben wir gesprochen, ne? Engagement Index, wie verbunden fühle ich mich mit meiner Arbeit, mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Arbeitsplatz, ist ja ganz klar Ausdruck von Beziehungsgestaltung. Und das ist eins der Good Work Prinzipien, sogar das erste, für mich das Grundlegende, die gelungene Beziehungsgestaltung. Da schließt sich wunderbar der Bogen und ich würde sagen, wir sind an einem Ende angekommen, was sich nicht so anfühlt, als hätte es schon zwingend das Ende sein müssen. Wir verabreden uns einfach nochmal, würde ich sagen, Marco, oder? Und dann suchen wir uns nochmal ein Spezialthema. Und unsere Hörerinnen und Hörer dürfen ja gerne auch mal ein bisschen was zurückschreiben, was für ein Thema sie da noch interessieren würde. Ich bin mir ganz sicher, diese Folge wird auf viele offene Ohren stoßen. Und ich danke dir jetzt erstmal ganz herzlich für deine Zeit und dass du hier so Rede und Antwort gestanden hast aus dieser Fülle an Material und an Daten.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Wow, vielleicht hat man das gemerkt, aber ich hätte hier locker noch ein, zwei Stunden mit Marco mich aufhalten können zu den Ergebnissen. Also was für ein wunderbares Rabbit Hole, in das wir da hätten eintauchen können, noch viel tiefer, als wir es ohnehin schon sind. Also hochspannend. Ich hoffe, es ging euch genauso. Die Verbundenheit mit der Arbeit, Engagement Index und auch wirklich, liebe Leute, schaut genau hin, wenn ihr Statistiken zitiert, wie sind sie gemacht, wer hat sie gemacht, wie valide sind die Aussagen, welche Güte haben Stichproben. Ich weiß, das ist ein bisschen painful, ein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn es kursieren so viele Daten, die das Wort nicht wirklich wert sind, rum und damit werden Dinge angeblich bewiesen, unterstrichen, belegt, die überhaupt keinen echten Zusammenhang darstellen. Also von daher eine herzliche Einladung an euch. Für jetzt heute soll es erstmal genug gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.